Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit einem Drachen als Segel, mit einem Board unter den Füßen, die Küstengewässer durchflügen oder mit dem Mountainbike bisher unerreichbare Gipfel erobern. Ja, all das sind sportliche Herausforderungen, die Spaß machen und erlauben, die Natur zu erleben. Und so gut es dem Menschen tut, der Natur bekommt das nicht immer gut. Für unsere Sommerserie fragte ich vor dieser Sendung Manuel Steinbauer, Deutschlands ersten Professor für Sportökologie, wo es klappt und wo es kracht zwischen Outdoorsport und Naturschutz.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass eigentlich die gemeinsamen Interessen zwischen Natursport und Naturschutz größer sind als das Konfliktpotenzial, weil ja sowohl der Natursport und die Natursportlerin das Interesse haben, dass landschaftlich schöne, für den Naturschutz relevante Flächen in der Landschaft geschützt und erhalten werden. Das ist ja auch Ziel des Naturschutzes. Also ich denke, die Gemeinsamkeiten sind eigentlich größer. Ganz oft ist es auch so, dass Outdoor-Sportler und Sportlerinnen sehr am Naturschutz interessiert sind und gleichzeitig die Interessenvertreter und Vertreterinnen des Naturschutzes, selbst Outdoor-Sportler. Und deswegen kommt es, wenn es zu Konfliktsituationen kommt, wird eigentlich meist irgendwelche Lösungen gesucht und meist auch gefunden. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Fälle, wo es zu den Konflikten kommt, ganz oft, wenn es eben keine etablierten Lenkungskonzepte gibt oder wenn nicht ausreichend Informationen zur Verfügung stehen oder wenn es räumlich sehr, sehr eng auch ist.
Geben Sie Beispiele, wo Sport sich auf Natur auswirkt.
Zu Konflikten kommt es ganz oft dann, wenn der Natursport sich in Bereichen abspielt, die für den Naturschutz sehr, sehr sensibel sind, wo sozusagen die Rückzugsgebiete von sehr, sehr seltenen Arten sind. Oder wenn es um besonders schützenswerte Zeiträume auch geht, wie zum Beispiel im Gebirge, der Winter. Und natürlich, was auch immer eine große Problematik ist, ist dauerhaft etablierte Infrastruktur, die dann Flächen dauerhaft zerstört.
Was wäre das?
Skigebiete zum Beispiel ist so der klassische Fall, wo landschaftlich großflächig wertvolle Habitate zerstört werden.
Gibt es noch ein Beispiel? Oder ist das Skifahren so das Eindringlichste?
Ja, es ist schon eins der offensichtlichen, was es im Endeffekt betrifft, dass jede einzelne Natursportart kann an irgendeiner Stelle Schaden hinterlassen. Selbst das Wandern, was ja eigentlich als sehr naturnaher Sport und auch unproblematischer Sport ist, kann, wenn man zum falschen Zeitpunkt in die falsche Gebirgsregion vordringt, dann kann man zum sensiblen Zeitpunkt Gämsen stören oder wenn man zum falschen Zeitpunkt durch das Bruthabitat von Vögeln wandert, dann kann man erheblichen Schaden anrichten. Aber solange man sich rücksichtsvoll auf Wegen bewegt, da ist das unproblematisch. Und das gilt eigentlich für alle Natursportarten, dass wenn man gewisse Regeln berücksichtigt und auch informiert ist über den Naturraum, in dem man sich bewegt, dann ist er weitgehend unproblematisch.
Welche von den Konflikten lassen sich am einfachsten und auf welchem Wege lösen? Und welche nicht so einfach?
Am einfachsten lösen lässt sich eigentlich immer dann, wenn es Interessenvertreter gibt, wenn alle Seiten bereit sind, Regeln zu finden, wenn es auch Ausweichmöglichkeiten gibt und man zum Beispiel durch eine zeitliche Staffelung oder durch räumliche Regelung für den Naturschutz und auch für die Natursportnutzung eine Regulierung finden kann.
Also jetzt ist Brutzeit, ja. Klare Ansage, bleibt draußen.
Genau, also klar markierte Ausstiegsstellen für Kanufahrer oder Verhaltensregeln für Skifahrer oder Umlenkhaken bei Kletterern, sodass man nicht auf den Felskopf aussteigen muss, sondern vorher umdrehen kann auch und dass das auch gefördert wird. Das sind so Beispiele, wo es sehr, sehr gut klappt. Und ganz oft kann man auch mit der Bequemlichkeit der Sportler und Sportlerinnen gut arbeiten, dass man sagt, die wollen ja eine einfache Umtragestation für ihr Kanu haben und dann wird die auch genutzt.
Es gibt aber einen gewissen Trend auch zu mehr Risiko. Und ein unschönes Beispiel ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die meinen, sie müssten irgendwelche hohen Gipfel, die Spitzenbergsteigern vorbehalten war, betreten, was ja zu einer ja offenbar schon deutlichen Vermüllung zum Beispiel im Bereich des Himalayas, des Mount Everest führt. Ist das ein gesunder Trend? Sollten alle das Recht haben, solche Dinge zu tun?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich grundsätzlich erstmal wünschenswert, wenn die Menschen in die Natur rausgehen. Das ist auch aus Sicht des Naturschutzes wünschenswert, weil man will ja nur schützen, was man kennt und über was man Bescheid weiß. Und für ganz viele Menschen ist der Outdoor-Sport der Hauptkontaktpunkt zur Natur. Also man plant nicht einen Naturaufenthalt, sondern man plant eigentlich einen Sportaufenthalt in der Natur. Man geht Kajakfahren in der Fränkischen Schweiz oder man geht Mountainbiken im Fichtelgebirge oder man geht Bergsteigen in den Alpen. Das heißt, über den Sport findet man eigentlich zur Natur, weckt dann das Naturinteresse und weckt dann auch die Begeisterung und die Bereitschaft, dann auch in den Schutz zu investieren und daran zu arbeiten. Und der Outdoor-Sport ist ja nicht das Hauptproblem der Arten. Wir haben ja einen massiven Biodiversitätsrückgang und der liegt ja vor allen Dingen in anderen Bereichen, sei es jetzt in der Landwirtschaft, Versiegelung und so weiter. Und ich glaube, dass der Outdoor-Sport, der Natursport eigentlich eher ein Interessenvertreter des Naturschutzes ist und man sozusagen über den verstärkten Outdoor-Trend auch mehr Leute für dieses Thema gewinnen kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, dass dieser Trend, diese Zunahme zu Outdoor-Aktivitäten auch in sehr, sehr sensible Bereiche in den letzten Jahren zugenommen hat. Und was wir natürlich auch haben, ist diese Zunahme in der Individualisierung, der ja mit der Digitalisierung einhergeht, sodass jeder sich seine eigenen Routen machen kann, Informationen bekommt, die er vorher nicht hatte und vielleicht auch seine eigenen Trends setzen kann. Also wenn jetzt ein Influencer ein schönes Foto im Internet postet, dann kann das wieder einen Run auf bestimmte, vielleicht sensible Bereiche auslösen, was zu Konflikten führt, die man früher jetzt nicht hatte, wo man eben neue Lösungsansätze braucht.
Digitalisierung heißt ja auch, die einen suchen Pokémons und bewegen sich dann endlich mal draußen, die anderen machen Geocaching, die dritten zeichnen, das haben Sie erwähnt, mit GPS ihre eigenen Routen auf. Ist die Digitalisierung, weil sie mehr Menschen in die Natur führt, auch ja letztendlich unterm Strich positiv?
Grundsätzlich würde ich sagen, es ist positiv, wenn wir mehr Menschen in die Natur bringen und wenn die sich auch aktiv, selbstständig die Natur erkunden, erleben, dass man eine aktive Bereicherung, einen aktiven Erholungswert aus der Natur ziehen. Und gleichzeitig haben wir natürlich diese Schwierigkeit der Individualisierung, dass man diese Menschen, die Sportler, Sportlerinnen viel schwerer greifen kann, auch Lenkungskonzepte nicht über diese traditionellen Methoden mehr funktionieren, wie irgendwelche Guidebooks oder Karten oder Vereine. Organisationen. Läuft anders heutzutage. Und entsprechend ist es schwieriger, an die Leute heranzukommen. Auf der anderen Seite benutzen die natürlich auch Outdoor-Plattformen, ziehen ihre Informationen fast ausschließlich aus dem Internet. Was heißt, wir können, und das passiert ja auch aktiv im Internet, in sehr viel kürzerer Zeit Informationen zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel, wenn jetzt beim Kanufahren die Nutzung des Flusses abhängig ist von dem Pegelstand, dann kann man das ja faktisch tagegenau aus dem Internet runterladen, was früher nicht möglich gewesen wäre. Oder das Gleiche gilt für Kletterverbote. Wenn Kletterverbote auf Homepages gepostet werden, dann kann man auch in wieder traditionelle Kletterführer reinschreiben, dass die aktuellen Informationen im Internet stehen und die werden dann auch abgerufen.
Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass eigentlich die Sensibilisierung für die Bedürfnisse der Natur trotz einer steigenden Individualisierung zunimmt?
Ja, da bin ich zuversichtlich und ich glaube, wir müssen uns halt ein bisschen umstellen im Hinblick auf die Lenkungskonzepte. Und der große Vorteil der Digitalisierung ist, dass wir viel einfacher Informationen über den Naturraum an den Sportler und die Sportlerinnen herantragen können.
Ja, und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem Professor für Sportökologie Manuel Steinbau und auch unsere Sommerserie dazu gibt es wie immer auf unserer Seite auf deutschlandfunk.de und in der App DLF Audiothek.